Der Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Alexander Damberger über den österreichischen Bogensport. Und los geht's.
Dann bin ich froh, dass ich dich endlich einmal am Tisch habe, wie du so schön hast. Genauer gesagt, am Tisch ist übertrieben. Wir sind ja im Freien in Heid auf der Bogensportanlage.
Ganz genau.
Und die Bogensportanlage ist ja eine für die jüngeren Bogensportanlagen sogar in Linz und Umgebung.
So ist es, ja.
Hallo Alex.
Grüß dich, hallo.
Wenn wir schon beim Bogensport sind, punkto Heid, wie lange gibt es die Heider Anlage jetzt schon?
Boah, ich müsste jetzt tief in meinem Hirnkastel kramen, aber ich bilde mir ein seit 2018, wenn mich nicht alles täuscht. 2018, 2019 müsste das gewesen sein.
Ich hätte eher so in die Richtung Tipp gehabt, ja. Mhm. War damals noch so ein bisschen der Geheimtipp, wenn ich mir jetzt anschaue, wie viele Leute das da umeinander rennen, will es ja ganz schön für einen Montagnachmittag.
Ja, es ist eine günstig gelegene Anlage, da gleich am Stadtrand von Linz quasi. Gleich neben der Autobahn, leicht zu erreichen. Man hat da Scheiben, man hat einen kleinen 3D-Parcours. Zwar nur im flachen Gelände, aber immerhin, es ist einer da. Also die Leute, die gerne 3D-Parcours schießen nach der Arbeit oder so, haben da richtig gutes Auslangen.
Gehen wir ein Stückchen zurück. Du hast ja ganz früher ja angefangen, wie ein Pferd zu schießen.
Ja.
Genau gesagt, vom Pferd. Bitte, wie waren so die ersten Kontakte zum Bogensport?
Also, es ist eine lange Geschichte. Erstens einmal, die ersten Kontakte in den Bogensport habe ich gehabt als kleiner Bub. Der Opa beziehungsweise der Onkel, die haben uns, also mein Cousin und wir sind quasi gemeinsam aufgewachsen, haben uns Haselnussstecken, Fidschipfeuer gebaut. Also ich würde mal sagen, alle drei Wochen einen Neichen, weil hat nicht lang gehalten, das Zeug. Und das waren so die ersten Berührungen mit dem Bogensport. Später haben wir dann eigene Bögen gekauft, habe Recurve-Bögen gehabt, habe Langbögen gehabt, habe auch Compound-Bögen gehabt. Bin dann zwischendrin, also das war so die Zeit nach dem Bundesheer, mehr auf die Pferde gekommen. Also das Reiten hat mich furchtbar interessiert, das habe ich auch schon als kleiner Bub gemacht. Meine Mutter hat bei meinem anderen Onkel Reitunterricht genommen, der hat da in Breitenfurt einen großen Stall gehabt und bin da auch natürlich mit Pferden in Berührung gewesen als Kind schon. Und nach dem Bundesheer war eben der Wunsch nach einem eigenen Pferd da, ganz einfach. Und den haben wir dann erfüllt, damals mit meiner ersten Frau gemeinsam, mit der war ich nur kurz verheiratet, muss man auch dazu sagen. Wir haben uns dann getrennt und die Pferde sind geblieben. Ja, und die Leidenschaft natürlich auch fürs Reiten und so weiter. Ja, ich habe dann meine zweite Frau kennengelernt, das war Anfang der 90er Jahre. Wir haben dann 95 geheiratet und haben dann 2000 einen eigenen Stall da in Oberösterreich gepachtet, wo wir eigene Pferde gehabt haben, natürlich Einsteller, Reitunterricht, Pferdeausbildung und so weiter. Und dann habe ich das Bogenschießen quasi auch wieder gepackt und das habe ich dann nebenbei einfach so gemacht und habe aber nicht die Verbindung zwischen Pferd und Bogenschießen gehabt, sondern jedes einzeln natürlich. Die Verbindung ist erst gekommen 2006, da hat mir meine damalige Frau eben zum Geburtstag an so einen Schnupperkurs geschenkt beim berittenen Bogenschießen oder fürs berittene Bogenschießen. Da hat mich dann auch wiederum die Leidenschaft gepackt. Es war schlicht und einfach so, ich habe den Kurs gemacht und bin sofort süchtig gewesen und habe das dann ein paar Jahre lang in diesen, es war ein niederösterreichischer Verein, die Kaseischule dazu mal, die gibt es heute auch noch, habe dann dort das berittene Bogenschießen gelernt, ausgeübt, auch Wettkämpfe, Vorführungen und so weiter. Und 2010 haben sie dann, meine Frau und ich, haben wir den Stall aufgegeben. Der Verpächter hat dann quasi Eigenbedarf angemeldet und wir mussten raus. Wir haben dann kurzfristig alle Pferde verkauft. Und wie es der Zufall so will, bekam ich kurz nach der Jahreswende einen Anruf von einer Reiterin im Mühlviertel. Die hat mich eben gefragt, ja, sie hat da was gehört, von wegen berittenes Bogenschießen und so, und ob ich bei ihr im Stall unterrichten kann. Ne? Sag ich, ja, natürlich gerne, kann ich gern machen. Und aus dem hat sie dann eigentlich diese Geschichte mit den Bogenreitern, mit dem Verein ergeben. Wir haben dann gemeinsam mit einem dritten Kollegen, der uns die ganzen medialen Geschichten gemacht hat, einen Verein gegründet und haben das dann, ja, ich möchte nicht sagen groß aufgezogen, aber doch ein bisschen professioneller. Und haben mit dem Verein Kurse gegeben, wir haben Vorführungen gemacht. Ja, das war eigentlich so die Geschichte vom berittenen Bogenschießen.
Jetzt gibt's natürlich was. Also mein Podcast richtet sich ja primär natürlich an Rollenspieler. Und das Thema ist ja das, auf wie viel Meter vom Pferd trifft man?
Also, ich sage mal so, dadurch, dass das beim berittenen Bogenschießen insofern schwierig ist, weil sich immer alles bewegt und du niemals eine ruhige Sekunde oder sonst irgendwas hast, ist das Bogenschießen vom Pferd aus eine rein intuitive Geschichte. Man muss da beides, also Reiten und Bogenschießen, getrennt betrachten und auch am Anfang getrennt üben. Wir haben halt immer so gesagt, wenn ein Mensch am Boden fähig ist, 6 Pfeile in 3 Sekunden zum Schießen, na umgekehrt, 3 Pfeile in 6 Sekunden, dann wäre er praktisch reif fürs Pferd. Also kann dann vom Pferd runterschießen. Der Frage nach den Entfernungen ist schlicht und einfach beantwortet. Es gibt die Wettkämpfe. Da habe ich eine 100 Meter lange Bahn, die muss in einer bestimmten Zeit durchritten werden. Und in der Mitte dieser Bahn steht 9 Meter entfernt eine Scheibe. Und die will getroffen werden. Das heißt, sobald ich quasi den Eingang in diese Bahn überreite, darf ich schon schießen. Ja. Und das sind ungefähr 60 Meter. Also ich habe 60 Meter nach vorn, komme natürlich der Scheibe immer näher und habe dann, wenn ich mich von der Scheibe wieder entferne, dann bis zu 60 Meter nach hinten.
Ist das Zielraum von der Größe so ähnlich wie die 70 Meter Scheiben, oder?
Ja, genau. Okay. Also die ursprüngliche war 90 Zentimeter Scheiben, die man treffen hat müssen. Es ist dann irgendwann einmal auf 120 Zentimeter erweitert worden. Einfach weil man gesehen hat, okay, man muss wirklich viel üben, bevor man das Ding trifft. Ja, es ist so.
Ja, spannend. Der Verein existiert jetzt nicht mehr?
Mein Verein existiert nicht mehr, nein. Wann haben wir den aufgelöst? Das war 2015, ja. Das war damals, sind meine Frau, nein, früher schon 2014 haben wir den aufgelöst. Wir sind ja nach Gunskirchen übersiedelt und haben dann beim dortigen Verein, beim ASK Gunskirchen, eben die Sektion Bogensport aufgemacht. Und eine Zeit lang ist das nur parallel gelaufen, eben die Bogenreiter und der ASK Gunskirchen. Hat sich aber dann zugunsten des ASK Gunskirchens quasi der Verein Bogenreiter aufgelöst.
Gibt es in Österreich eine Möglichkeit, das zu probieren oder anzuschauen? Oder?
Ja, freilich. Es gibt in der Nähe von Mistelbach in Niederösterreich gibt es die Kaseischule. Die unterrichten das auch in Kursen. Die richten auch Wettkämpfe aus und sind mittlerweile auch jetzt beim Bogensport-Bundesfachverband als Verein gemeldet. Das heißt, es wird jetzt irgendwann einmal, heuer nicht, aber wahrscheinlich nächstes Jahr, österreichische Meisterschaften im berittenen Bogenschießen geben.
Mhm. Spannend. Und da sind wir im Prinzip schon beim Thema, weil du bist ja nicht nur schon sehr lang im Bogensport aktiv, sondern auch seit kurzem, soweit ich das verstanden habe, intensiver drinnen beim ÖBSV.
Ja, richtig.
Was ist da jetzt deine aktuelle Funktion oder wie willst du das beschreiben?
Also aktuell meine Funktion ist ganz klar, ich bin Referent für Ausbildung und für Spitzensport. Das heißt, die Ressorts Ausbildung und Spitzensport obliegen mir im Vorstand. Und Spitzensport mache ich ja gemeinsam mit unserem Sportdirektor, dem Michi Müller, der da sehr viel Erfahrung hat im sportlichen Bereich, auch sehr viel Kontakte und sehr viel weiterbringt. Die Ausbildung obliegt mir komplett. Das heißt, alles, was da jetzt an Dingen zu machen sind, sprich Neuerungen, Umstrukturierungen, Kurse ausschreiben etc., das ist alles meins.
Ich bin ja selber Übungsleiter seit 2015 und ich habe das damals schon erlebt, dass ja ein großer Wandel war von ja. Wir gehen einmal eine Runde spazieren und man hat einen Übungsleiter bis hin zu 4 Tage Hardcore-Bootcamp. Ja. Und dann war halt 2015 so der Knackpunkt, wo man dann gesagt hat, okay, man standardisiert sich die Ausbildung in Österreich auf, ich glaube, 2x2 Wochenenden oder sowas war es.
Ja.
Ich angedacht, was auf 3x2 Wochenenden mit einem Monat dazwischen oder so. Wie hat sich das jetzt entwickelt, beziehungsweise was ist jetzt der aktuelle Plan, wenn man jetzt einsteigen will?
Ja, ich muss dazu sagen, ich war ja von 2016 bis 2020 auch schon im Vorstand. Mhm. Das war die vorige Periode, da war ich jetzt erst Jugendreferent und dann auch Referent für Spitzensport. Habe aber aufgrund der Corona-Krise dann gesagt, nein, ich spiele da nicht mehr mit. Und bin jetzt voriges Jahr aber wieder in den Vorstand berufen worden, sozusagen. Also so lange bekniet worden, bis ich dann Ja gesagt habe. Und Es war damals so, dass wir 2016 schon die ganze Ausbildung ein bisschen umstrukturiert haben. Im Sinne, wie du sagst, eine gewisse Anzahl von Wochenenden. Wir haben eine gewisse Standardisierung eingebracht. Einfach die Themen, die unterrichtet werden. Die Stundenanzahl, was welche Themen unterrichtet werden. Das hat ganz gut funktioniert. Nur in den letzten Jahren haben wir einfach festgestellt, dass viele Leute einen Übungsleiterkurs machen, einfach für persönliche Fortbildung. Also die haben gar nicht die Intention, dass man Unterricht gibt dann, sondern einfach nur als persönliche Fortbildung, weil sie wollen was dazulernen und deswegen haben sie dann den Übungsleiter gemacht. Wir haben halt jetzt gesagt, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Wenn die Leute Kurse wollen, dann sollen sie doch Kurse besuchen für Schützen, also für Weiterbildung. Dementsprechend haben wir auch das Angebot ein bisschen erweitert und haben jetzt wieder voriges Jahr mit einer Umstrukturierung begonnen. Auch aus dem Grund, weil wir festgestellt haben, die Instruktoren und die Coaches, die aus diesem Übungsleiterpool herausgehen, sind schlicht und einfach nicht oder nur begrenzt fähig, die Dinge umzusetzen, die wir eigentlich vom Sport beziehungsweise in späterer Folge dann von Spitzensport erwarten. Und deswegen haben wir gesagt, wir bauen da die ganze Ausbildungsschiene wieder um. Das heißt, der Übungsleiter wird oder ist dreiteilig jetzt. Das Modul 1, das ist einmal das Grundmodul. Dann habe ich noch die Ausbildung für Jugend. Und dann habe ich noch eine Spezialausbildung für die Visierklassen. Somit habe ich in der untersten Coach-Ebene sozusagen schon ein ziemlich breites Feld abgedeckt und Leute ja wissen, wovon sie sprechen, beziehungsweise vielleicht Schützinnen und Schützen für einen Sport, für einen Leistungssport und später auch für einen Spitzensport ausbilden zu können.
Das heißt, das Grundmodul, das erste, entspricht wahrscheinlich ähnlich dem, was ich auch damals erlebt habe.
Genau.
In leicht angepasster Form. Ja. Der Jugendteil ist eher im Sinne von Jugenderziehung oder?
Nein, Jugendausbildung. Jugendliche haben besondere Bedürfnisse, weil sie sind ständig im Wachsen. Und dementsprechend muss man die Ausbildung, auch das Material, die Intention des Trainings auf die Kinder und auf die Jugendlichen gut anpassen. Sonst macht man die kaputt, beziehungsweise verlieren die einfach die Freude dran. Ja. Bei den Kindern ist uns nicht so sehr wichtig, dass sie irgendwelche Scores machen oder irgendwelche Titel erringen. Das kommt später ganz von selber, sondern das Wichtigste ist, dass sie den Spaß an der Freude am Schießen haben und das entsprechend auch weitertragen. Ja. Und lang dabei bleiben hoffentlich.
Der dritte Part ist dann die Bogenklasse, die man dann nicht kann, wenn ich mich richtig erinnert. Weil war ja bei der Weihnachts... Was war das?
Weihnachtsfeier in Neusiedl.
Teams? Nein. Diese Teams-Besprechung.
Ah, okay, ja, beim Schuhfix.
Ja. Da war ich dabei und da war ja genau das Thema, dass im Prinzip, wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich jetzt einen Compound-Bogen habe, dass ich mir den anderen gebe und umgekehrt.
Wir haben festgestellt in den vergangenen Jahren, dass bei den Instruktorenkurse Leute zum Kurs kommen, die noch nie einen Compound oder einen Olympic Recurve in der Hand gehalten haben, geschweige denn wissen, wie das Ding funktioniert. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen da noch eine Stufe darunter, eine zusätzliche Ausbildung. Das ist dieses Modul 3. Und weiters haben wir festgestellt, dass auch die angehenden Instruktoren sehr wenig Ahnung haben von Didaktik, von wie baue ich mein Training auf, wie baue ich ein kontinuierliches Training auf, im Sinne von der Schütze muss besser werden, es muss eine Steigerung in dem Sinn da sein. Und deswegen haben wir gesagt, das Modul 3 ist die zwei Bogenklassen, Recurve, Compound und ein Part für Didaktik, Trainingsaufbau und so weiter.
Das heißt, also wenn ich mich zurückerinnere, wir haben jetzt gerade geredet wegen die Jugendlichen und Kindern, also ich kann mich nur erinnern, es war einmal so die, ich weiß nicht mehr, ob das damals bei meiner Ausbildung war oder im Zuge dessen, dass man das erste Jahr mehr oder weniger die Leute, also die Kinder, die da mitmachen, eher nur Pfeile einsammeln lassen und das war's.
Da schau her.
Okay. Ja, ja. Also, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob es begleitend war oder irgendwie aufgekommen ist oder sowas. Aber es ist ja genauso wie im Bundesheer, die einen sagen das, die anderen sagen das und in Wahrheit ist irgendwo die Schnittmenge dabei. Aber ich habe damals schon das Gefühl gehabt, dass im Gegenzug von davor ein großer Punkt auf Sicherheit gewesen ist, den es vorher nicht gegeben hat.
Genau.
Es war ein sehr großer Punkt im Sinne von, wie denn der Einschussplatz abgesichert werden muss, weil es ja wegen täglichen Training ist. Und aber genauso ein großer Punkt, eben wegen dem Aufbau von einem Training und wie man das am besten steigert oder angeht mit diverse Spiele und so weiter. Das heißt, das ist im Prinzip genauso drinnen und ein bisschen verteilt, wenn man es richtig verstanden hat.
Korrekt. Sicherheit ist ganz wichtig. Bogenschießen ist Gott sei Dank ein Sport, wo wir ein Sportgerät in der Hand haben und keine Waffe. Es ist ganz wichtig, diesen Status auch zu behalten. Das heißt, uns ist wichtig, dass nichts passiert. Also, dass nicht irgendjemand sich verletzt beim Schießen selber oder irgendjemanden verletzt. Dadurch, dass er eben von den sicherheitstechnischen Aspekten keine Ahnung hat oder die nicht beachtet. Deswegen ist ein großer Part Sicherheit natürlich mit dabei. Sicherheit am Platz, sowohl als am 3D-Parcours. Und ja, das Thema Sicherheit schwingt immer mit. Im Prinzip ist Sicherheit, also Safety First, das niederschwelligste Einstiegsmodul für Schützen. Und auch da wird es jetzt in Zukunft ein paar Anpassungen geben.
Ich kann mich noch erinnern, wie ich die ersten paar Mal schießen gewesen bin, habe ich eine Diskussion gehabt mit dem einen oder anderen Bogenschützen langjährigen, wie dann manche Weekend Warriors, wie wir es so schon genannt haben, gleichzeitig für alle Positionen schießen wollten, also gerade im 3D, im Wald und ähnliches, die dann nicht verstanden haben, dass man halt vielleicht doch in einer Linie nicht stehen sollte, wenn man doch den anderen anschießen könnte oder so. Und ich hätte es erst geglaubt, das ist ein bisschen ein Fake und habe es dann dennoch einige Male erlebt. Es war damals zu meiner Ausbildungszeit auch die Diskussion, dass man irgendwie eine Art Platzreife wie beim Golf machen will, damit man auf den Parcours gehen kann. Und ich habe das vereinzelt dann irgendwo gesehen, auch bei diversen Parcours. Ist das aus deren Initiative außer entstanden oder begleitend?
Ja, der Ruf nach einer Platzreife, den gibt es schon seit keine Ahnung wie viel Jahren. Es ist ja, Bogenschießen wird vom technischen, vom schießtechnischen oder bewegungstechnischen Aspekt ganz gerne mit Golf verglichen, weil es ähnlich dynamische und ähnlich präzise Bewegungen sein müssen. So, Golf hat aber ganz eine andere Ausbildungsschiene und ganz eine andere Restriktionen, was Schützen oder was die Golfspieler jetzt belangt, ob sie auf Plätzen spielen dürfen oder nicht. Da gibt es eben diese Platzreife. Was du nicht hast, darfst du nicht spielen am Platz. Ist so. Und sowas wollte man aufs Bogenschießen ummünzen. Ist nur insofern schwierig, weil wir eigentlich lauter öffentliche Parcours haben. Das heißt, wenn du irgendwo ins Mühlviertel fährst und auf einen Parcours gehst, dort ist niemand, der kontrolliert. Sprich, man liefert seinen Obolus ab, man trägt sich ins Parcoursbuch ein und dann geht man schießen. Und was dann im Parcours passiert, weiß kein Mensch. Weil keine Kontrolle, keiner da, der nachschaut. Ja.
Spießt sich da nicht ein bisschen so das, wenn ich mich richtig erinnert, gibt es in Österreich dieses Naherholungsgebot oder Gesetz nur vom Kaiser Franz Josef, was heißt, jede Grundfläche muss weniger frei begehbar sein oder jedes Waldstück so nach dem Motto, außer einzelnen Jungwald oder ähnliche Sachen. Spielt da das massiv damit rein?
Nein, eigentlich nicht. Das hat insofern, es ist so, der 3D-Parcours, entweder ich bin Besitzer dieses Waldstücks oder dieser Fläche oder der Parcoursbetreiber pachtet es für irgendwen. Meistens hakt es dann aber mit der Jägerschaft, weil die Jäger sagen natürlich, der Wald gehört einer, die Leute sagen, nein, der Wald gehört alle und der Parcoursbetreiber sagt, der Parcours gehört mir. So. Und da scheiden sich natürlich die Geister. Es gibt ja einmal die Unterscheidung zwischen öffentlichen und nicht öffentlichen Sportstätten. Das ist gesetzlich geregelt. Eine öffentliche Sportstätte ist im Prinzip die, die ein jeder betreten kann. So. Also nicht angesperrt, nicht eingezäumt, keine Restriktionen. Parcours sind ein bisschen eine besondere Sache, weil ich zahle ja dort was. Das heißt, ich kaufe mir eine sogenannte Tagesmitgliedschaft bei dem Parcoursbetreiber oder bei dem Verein. Und da sagt jetzt der Gesetzgeber, in dem Moment, wo du hingehst, was zahlst und die irgendwo einschreibst, ist diese Sportstätte mehr oder weniger öffentlich. So. Und jetzt sind wir wieder genau dort, wo wir das Dilemma haben, weil jeder kann hin. Ja. Und das ohne Restriktionen. Und darum ist ganz wichtig, dass man den Menschen die Sicherheit beibringt in dem Sinn, beziehungsweise beibringt, gut darauf zu achten. Also hintereinander auf einem 3D-Parcours bei verschiedenen Pflöcken zu stehen und zu schießen oder gleichzeitig zu schießen, geht gar nicht. Das ist gefährlich. Also es braucht nur eine Kleinigkeit passieren und irgendwer hat den Pfeil im Bugel oder Schlimmeres.
Ausrutschen auf einer nassen Wurzel und ähnliches.
Beispielsweise,
Man sieht das sehr oft und es wird sehr schnell unterschätzt. Oder falsches Schuhwerk. Ich habe schon Damen gesehen, die mit High Heels reinmarschiert sind.
Ja, sowas gibt's.
Immer wieder. Gerade bekannt nach Pfingsten oder ähnliches, weil ja dann Erstkommunion ist und so weiter. Es ist ja ein Sport für die Familie.
So ist es. So ist es.
Behindertengerecht ist er ja genauso auch.
Ja.
Das darf man nie vergessen. Ich glaube, in Oberösterreich haben wir mindestens einen Parcours, der komplett behindertengerecht wäre und wenn ich mir jetzt da anschaue, eigentlich der auch so gut wie.
Genau. Also da in Heid ist es behindertengerecht. Ich habe da einfach nur Wiese. Für Rollifahrer ist Wiese natürlich ein bisschen anstrengend, sprich, er wird einen brauchen, der ein bisschen anschiebt und ein bisschen mithilft, aber im Prinzip kann er den Parcours da abfahren mit einem Rollstuhl. Und ich weiß jetzt nicht auswendig, wo der zweite ist, aber es gibt noch einen Parcours, der auch rollstuhlgerecht
ist. Ich glaube, dass der im Perg war, wenn man nicht alles täuscht. Ein flacher rund um den See oder
ja,
sowas.
Ja. Ich müsste jetzt schwindeln, also ich weiß wirklich nicht.
Gehen wir nochmal zurück. Übungsleiter ist die erste Stufe. Wenn man das zusammengebracht hat vom Ausbildungskonzept her, ich glaube, angepeilt war so ein Jahr, bis dass man es abgeschlossen hätte.
Circa, ja.
Dann baut man auf im nächsten Step auf dem Instructor und der Instructor ist dann schon ein bisschen intensiver.
Naja, das ist, ja, intensiv, ist gut. Tatsächlich ist das eine staatliche Ausbildung. Und es ist mit dieser Ausbildung lernt man eigentlich einen Beruf. Also man darf nicht vergessen, dass Instruktoren bzw. in späterer Folge dann Trainer das durchaus als Hauptberuf durchführen können, sollen, dürfen. Und das muss an jeden quasi, der den Kurs macht. Also er lernt eigentlich einen Beruf und das innerhalb sehr kurzer Zeit. Weil man hat beim Instruktor dieses Basismodul von der Bundessportakademie und das ist der allgemeine Teil. Und dann habe ich das Fachmodul, in dem Fall das Bogensportliche. Genau. Das sind verschiedene Blöcke. Wir machen alle unsere Instruktorkurse auf der BSBH in Graz. Wir haben übrigens jetzt für nächstes Jahr, arbeiten wir gerade an der Ausschreibung für einen. Der wird im Jänner anfangen mit dem Basismodul und wird laufen bis in Herbst rein, bis dann die neuen Instruktoren da sind.
Also optimalerweise immer am Wochenende?
Es geht sich nicht ganz aus. Ich kann mich gut erinnern, dazu mal, also 2016, wie ich meinen Instruktor gehabt habe, haben wir 3 Wochen gehabt und das war alles unter der Woche. Das heißt, man hat sich Urlaub nehmen müssen, aber ja, ich sage mal, wenn wer in diese Richtung tendiert, dann würde er das auch opfern, dass er diese 3 Wochen oder was, jetzt glaube ich, sind es insgesamt 5 Tage, was er opfern muss dafür, dass er von seinem Urlaub hergibt und eine zusätzliche Ausbildung lernt.
Beim Übungsleiter ist ja so, wenn ich mich richtig erinnere, du musst ein gewisses Schusspotenzial zusammenbringen, also eine gewisse Anzahl von Ringen, du musst eine gewisse körperliche Fitness haben, dass du da auf den Parcours gehen kannst, dass du umgibst und ähnliches. Du musst beidhändig schießen können, also links und rechts mit alle Bögen. Compound war damals noch nicht ein Thema bei mir. Aber sonst gibt es eigentlich von der gesundheitlichen Seite ja keine oder so gut wie keine Auflagen nicht.
Das ist das Schöne am Bogensport. Es kann jeder machen. Es gibt sogar Blindenschießen im Bogensport und tatsächlich ist es so, dass Blinde, wenn man die Anlage entsprechend adaptiert, allein schießen können. Also die brauchen niemand dazu. Auch für alle anderen gesundheitlichen Dinge, ob man jetzt, weiß nicht, bei den Schultern, bei den Füßen, wo auch immer Probleme hat, so ist wurscht beim Bogenschießen. Man kann diesen Sport ausüben.
Wie geht's dann in Richtung Instruktor? Hat man da andere Voraussetzungen was Körper betrifft? Weil ich kann mich noch erinnern, ich habe einmal ein Gespräch gehabt mit einem uns sehr Bekannten. Und der hat gesagt, er hat einen wunderschönen Tag gehabt in der Linzer Sporthalle und es hat 40 Grad im Schatten gehabt oder sowas und es war einfach nur heiß.
Ja.
Und sie waren fertig noch einmal aufhören.
Also es ist natürlich schon vom Vorteil, wenn man zu einem Instruktorkurs geht, dass man fit ist. Ja. Generell beim Bogenschießen ist Fitness überhaupt kein Hindernis, im Gegenteil. Diejenigen, die fitter sind, werden sie im Sport auch dann entsprechend besser behaupten können, sprich mehr Ausdauer haben, besser treffen, mehr Erfolg haben. Beim Instruktorkurs ist es so, ich kann mich gut erinnern an meinen. Ich war damals fast 10 Jahre jünger, aber trotzdem war ich einer von den Fittersten. Und ich habe damals auch Leute in meinem Alter, also die damals in meinem Alter waren, gehabt, die mir vorkommen sind wie alte Leute und wenn man dachte, was macht der bitte beim Instruktorkurs, der kann sich ja gar nicht mehr bewegen. Aber es geht, also man versucht natürlich dann die Übungen so gut es geht zu machen, speziell beim Basiskurs, wo ich den allgemeinen Teil habe, wo ich nicht mitmachen kann, dort macht man nicht mit. Da haben auch die Ausbilder auf der Bundessportakademie Gnade. Sprich, also man muss keinen Marathon laufen können, dass man dort mitmacht.
Also kein Spitzensportler?
Nein, ist nicht notwendig.
Die nächste Stufe geht dann zum Trainer. Ist das dann eher eine didaktische Ausbildung? Also sprich, wie unterrichte ich, wie optimiere ich, wie baue ich einen Lehrplan auf?
Der Trainer ist noch einmal eine Stufe höher als der Instruktor. Und da geht es wirklich jetzt darum, dass man den ganzen Mikro-Makro-Zyklus im Training lernt bzw. umzusetzen lernt. Also eine Trainingsplanung, die über olympische Periode geht. Also diese 4 Jahre, wo ich sage, okay, ich baue mir meine Sportler über diese 4 Jahre auf, sodass sie dann bei Olympia gut ausschneiden können.
Wie lange dauert da? Ungefähr, oder wie ist das?
Die Ausbildung zum Trainer besteht auch aus dem Basismodul und dann dem Fachmodul. Also ist nicht wirklich viel Unterschied zum Instruktor. Mhm. Der Unterschied liegt jetzt in der Ausbildung selber, also in die Themen, die angeboten werden, die Tiefe der Themen und selbstverständlich auch der allgemeine Teil, einfach die ganze Didaktik, Trainingsplanung etc.
Hast du ungefähr im Kopf, wie viele Übungsleiter es momentan offiziell gibt versus Instruktoren versus Trainer? Mhm. Daumen mal Pi?
Daumen mal Pi, wir haben in Österreich, jetzt muss ich rechnen, fangen wir bei den Trainern an, da brauche ich nicht so lange dazu. Wir haben, glaube ich, jetzt momentan 4 aktive oder 5 aktive Trainer. Beim Bundesfachverband unterscheiden wir jetzt aber zwischen die Aktiven und die Inaktiven. Aktiv sind diejenigen, die ihre Fortbildungen gemacht haben und die auf der Homepage als aktiv eben geführt werden. Inaktive Trainer gibt's mehr. Das heißt nicht, dass der kein Trainer ist oder ein schlechter Trainer ist. Das heißt nur, dass er eben die von uns vorgeschriebene Fortbildung schlicht und einfach nicht gemacht hat oder übersehen hat. Oder nicht eingereicht hat. Das kann ja auch sein. Ich glaube, da haben 5 oder 6, ihr müsst nicht aktiv sein. Von den Instruktoren habe ich es jetzt nicht auswendig im Kopf, aber ich schätze, das werden so um die 20, 30 sein. Mhm. Die Übungsleiter sind eine ganze Menge. Da habe ich unlängst einmal eine Massen-E-Mail ausgeschickt, weil ich Informationen verbreitet habe. Das waren so um die 700.
Da war ich nicht dabei.
Möglich? Ich habe mir nur die Aktiven ausgesucht.
Ja. Ist auch verständlich.
Ja.
Jetzt gibt's natürlich dann, wenn man sich das anschaut, der ganze Bogensport-Fachverband ist ja ausgerichtet auf, wie du schon gesagt hast, Olympia und so weiter, das heißt Wettkämpfe, primär an der Scheiben, wobei man olympisch ja nicht nur die klassische Stammesscheiben vor sich hat, sondern genauso diese 3D-Variationen, nicht?
Nein, es gibt quasi nur eine olympische Disziplin und das ist der Olympic Recurve auf 70 Meter.
Ja, und was ist dann mit diesen Feldscheiben, die dann auch immer wieder dabei sind?
Ist nicht olympisch.
Ist nicht olympisch.
Also olympisch haben wir wirklich nur eine Disziplin und zwar auch nur eine Bogenklasse, das ist der Olympic Recurve und da schießt man auf 70 Meter. Alle anderen sind keine olympischen Disziplinen. Sehr wohl werden aber Europa- oder Weltmeisterschaften für diese Sachen gemacht.
Dann gibt es ja ein paar so Fachverbände oder Reglements.
Genau, das sind die 2 großen Weltverbände. Das eine ist die World Archery, das ist ja Vorgänger aus der FITA. Und das zweite ist die IFA. Das ist der zweite große Weltverband, der sich eigentlich auf Feld und 3D spezialisiert hat. Also da gibt es keine Scheibenbewerbe bei der IFA, die haben nur 3D und Feld. Die WA macht alles. Also die WA hat die olympische Disziplin, ganz klar, also den Scheibenbewerb, die hat aber auch 3D und auch Feld. Mhm. Ja, und also hier gibt es auch Welt- und Europameisterschaften. Ja. Genau.
Jetzt ist natürlich auch so, dass diese ganzen Meisterschaften natürlich und die klassischen Wochenendbewerbe, die es so gibt in ganz Österreich verstaat, sei es jetzt Normalturniere, Ständturniere und was weiß ich, werden ja immer wieder betreut durch mitunter auch Schiedsrichtern, die umeinander laufen. Mhm. Inwieweit ist da die Ausbildung unterschiedlich zum Instruktor oder zum Übungsleiter?
Ja, also Schiedsrichter ist keine staatliche Ausbildung. Das ist eine Ausbildung, die der Verband anbietet. Da gibt es den sogenannten B-Schiedsrichter und dann den A-Schiedsrichter. Beides sind zwar Ausbildungs-, also ich mache zuerst einmal einen B-Schiedsrichter. Dann muss ich eine gewisse Anzahl von Einsätzen machen, bevor ich dann meine Prüfung zum A-Schiedsrichter machen kann. Der A-Schiedsrichter ist im Prinzip einer, der Turniere planen, ausrichten, durchführen kann. Turniere in dem Sinn, dass ich sage, okay, ich mache eine Ausschreibung, ich lege die Bogenklassen fest, ich lege den Wettkampfmodus fest. Ich lege unter Umständen, wenn ich ein Finalschießen mache also Eliminationen, lege dann die Wettkampfbäume fest und so weiter. Also das wird dann beim Schiedsrichter, bei der Schiedsrichterausbildung gelehrt. Und dazu kommt natürlich die Regelkunde und das ist viel. Ja.
Die ändern sich ja alle Damen.
Ja, einmal im Jahr mindestens.
Aber eins bleibt, glaube ich, gleich. Die Altersklassen über die letzten 10 Jahre, glaube ich, haben sich nicht geändert, oder?
Richtig, richtig. Die sind gleich geblieben. Die sind, glaube ich, schon seit 15, 20 Jahren gleich. Aber da wird es eine Änderung geben. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir ein ziemliches Gap haben zwischen der allgemeinen Gas, also die von 21 Jahren bis 50 Jahren, und dann der nächsten Bogen, also Altersklasse zwischen 50 und 65. In den letzten paar Jahren sind nämlich herausgestellt, dass die erste Seniorenklasse, unter Anführungsstrichen muss man sagen, weil wenn man über 50 ist, ist man ja noch kein Senior, dass das wesentlich mehr Leute sind oft als wie die, die in der allgemeinen Klasse starten bei den Turnieren und dass die auch erfolgreicher sind. Also es ist ganz klar, weil vor 10 Jahren waren die Leute alle noch in der allgemeinen Klasse, ja, waren dort sehr erfolgreich und das haben sie jetzt mit rübergetragen in diese 50-plus Altersklasse. Und gute Leute sind aber nicht wirklich nachgekommen. Ja. Und damit eben dieses Gap quasi geschlossen wird, werden wir schlicht und einfach die allgemeine Klasse bis auf 60 Jahre erweitern. Somit haben wir wieder die meisten Starter und auch die Besten in der allgemeinen Klasse. Ja. Und so hoffen wir doch, dass wir da wieder ein bisschen das Gap schließen können.
Ich glaube, das wird dem einen oder anderen ein bisschen weh, oder?
Nein, witzigerweise, ja, vielleicht, ja. Aber witzigerweise, wir haben ja eine Umfrage gemacht, vor 2 Monaten. Und da hat sich immer ausgestellt, dass dieses Zusammenlegen der Altersklassen befürwortet wird. Wir haben dort auch andere noch Umfragen gemacht für die Durchführung von Staatsmeisterschaften, von österreichischen Meisterschaften. Da waren witzigerweise die Antworten ziemlich gleich. Also das war das bei verschiedenen Möglichkeiten, da waren nicht viel Prozente Unterschied. Aber bei der Frage, soll man die Altersklassen sammeln, ja oder nein, waren wirklich 80% dafür. Und das ist ein klarer Auftrag eigentlich.
Das finde ich spannend. Ich glaube, dass da ein bisschen eine Differenz gibt von den Aussagen.
Wir waren im Vorstand, wie gesagt, auch zweigeteilter Meinung. Ich habe sofort gesagt, ja, super Idee, finde ich klasse, machen wir. Die anderen Kollegen haben gesagt, na, da werden wieder ein paar meckern und hin und her, das wird nicht alle passen. Ja, aber letztendlich, die Umfrage hat es gezeigt, also die meisten sind dafür, die finden das richtig cool.
Springen wir noch ein bisschen zurück, du hast am Anfang gesagt gehabt, es hat sich ausgestellt bei der Erhebung, dass sehr viele Personen damals einen Übungsleiter gemacht haben, aufgrund dessen, weil sie sich selbst fortbilden wollten. Mhm. Das Thema ist das, dass auch das für mich eine Intention war, weil es schlichtweg keine Möglichkeit gegeben hat. Mhm. Also im Prinzip nur geben, ja, mach einen Übungsleiter, dann lernst du eh alles, so nach dem Motto. Mhm. Oder nimm die einzelne Trainerstunde, aber dann hast du eigentlich kein Ziel nicht, dann weißt du nicht, um was geht. Mhm. Wie wird das jetzt behandelt? Also die man nicht im Übungsleiter-Segment anhält.
Mhm. Wir bieten Fortbildungen für Schützen an, also speziell für Schützen. Und ich habe auch alle unsere Ausbilder entsprechend instruiert, dass sie mir bitte die Sachen, die sie in ihre Vereine, in ihre Länder machen, dass wir doch die Ausschreibungen schicken sollen. Weil ich als Bundesfachverband oder als Ausbildungsreferent kann nicht so viele Kurse anbieten, wie Nachfrage da ist, das geht gar nicht. Und deswegen habe ich das schlicht und einfach ein bisschen aufgeteilt, habe gesagt, bitte Kollegen, schickt mir doch eure Ausschreibungen, wann ihr Sachen anbietet, egal was das jetzt ist, ob das jetzt ein Schnupperkurs für Recurve ist oder eine Compound-Einschulung oder whatever, mentale Geschichten oder so irgendwas, ja. Da haben wir auch ganz gute Leute, die das gut unterrichten können. Also nicht in Spitzensportniveau, sondern auf sag ich jetzt einmal, österreichischen Niveau. Und ja, das wird mehr. Also die Kollegen schicken mir die Sachen, schicken mir die Ausschreibungen, auch zeitgerecht, so dass ich es auf der Webseite veröffentlichen kann und die Schützen dann auch sagen, ah ja doch, da tut sich was. Es gibt genügend Kurse in Österreich, wo ich mich fortbilden kann. Ich muss nicht unbedingt irgendeine staatliche oder wie auch immer geartete Ausbildung machen.
Jetzt war ja gerade, was war jetzt, der EM, oder?
Das letzte internationale?
Ja.
Das war die Europameisterschaft, ja.
Wie schaut denn jetzt generell Österreich im Bogensport international im Vergleich aus?
Besser als noch vor 2 Jahren.
Wie lange wegen dem Ergebnis von den letzten paar Tagen?
Man muss dazu sagen, Wir haben einen sehr erfolgreichen Sportler im Burgenland, das ist der Nico Wiener, der seit vielen Jahren an die Top 5, Top 10 der Welt knabbert mit dem Compound. Er war Jugend-Europameister im 3D, er war Weltmeister, ja. Er war Weltmeister auf der Scheibe. Er hat im Feld einen Meistertitel gemacht und ist jetzt auch im Weltcup wiederum sehr erfolgreich. Das heißt, er hat heuer einen Weltcup gewonnen. Also da haben wir einmal einen richtigen Spitzensportler in dem Sinn, der wirklich auf Top-Niveau unterwegs ist. Wir haben im Recurve-Bereich die starke Elisabeth, die sich ja für Olympische Spiele in Paris qualifiziert hat. Wir haben da noch ein paar Jungs, die sehr vielversprechend sind, aber eben noch nicht auf diesem Weltklasse-Niveau sind. Sie schießen natürlich bei Europa-Weltmeisterschaften mit, haben aber da leider noch nicht die Konsistenz, dass sie wirklich vorne mitspielen könnten. Und was man auch dazu sagen muss, wir haben ja einen Rollifahrer, den Meier Michi, der sich auch für die Olympischen Spiele qualifiziert hat heuer. Also so gesehen, ja, Österreich schaut nicht schlecht aus momentan. Ja, wir haben sehr viel mediales Echo gekriegt, auch vom ORF. Wir haben unlängst in Innsbruck die Staatsmeisterschaft machen können, eben bei den Sports Austria Finals. Es war ganz wichtig für uns, dass wir diesen Bewerb in dem Sinn dort durchführen haben können, weil wir dort sehr viel mediale Aufmerksamkeit gekriegt haben. Ja, so eine coole Sache und wir hoffen, dass wir auf den Zug nur ein bisschen weiterfahren können.
Wie schaut es allgemein mit dem Nachwuchs aus? Weil du vorher gesagt hast, es gibt da so ein bisschen eine Lücke. Jetzt ist wieder mehr nach Corona. Spürt man das?
Ja, die Nachwuchsgeschichte schaut vielversprechend aus. Also wir haben da einige interessante Projekte. Erstens einmal, wir haben die Stützpunkte heuer beziehungsweise voriges Jahr ein bisschen umstrukturiert. Wir haben, also Stützpunkt ist in einer Region von Österreich, wo halt gewisse Schützinnen und Schützen einfach gemeinsam trainieren können. Wir haben das ein bisschen auf die Jugend fokussiert. Das heißt, wir haben angefangen mit Tirol, dass man da im Stützpunkt uns mehr auf die Jugend fokussiert, dass man sagt, okay, die Erwachsenen sind eigentlich eh ein bisschen besser abgedeckt. Und wir fokussieren uns auf die Jugend mit dem Ziel, die einfach an das österreichische Top-Niveau heranzuführen, dass man es dann auch ins Nationalteam übernehmen kann. Das Gleiche haben wir jetzt in Niederösterreich vor, also beim Stützpunkt Ost und zusätzlich und auch für Kärnten, beim Stützpunkt Süd. Zusätzlich gibt es da noch Ambitionen für einige Vereine, das nennen sie die Archery Next Generation. Das hat auch im Osten eigentlich bei der Andrea Reigl angefangen. Die hat da einige Vereine zusammengefasst, hat gesagt, Herrschaften, Jugendliche und so weiter, ganz wichtiges Thema. Ich biete euch an, gemeinsames Training, immer wieder bei einem anderen Verein, sodass man in den Genuss kommt, irgendwann einmal zu Hause zu schießen und nicht so weit fahren muss. Das sind regional nahe beieinander liegende Vereine, die dort mit ihren Jugendlichen gemeinsames Training machen. Und aus dem Projekt haben wir jetzt schon 2, 3 Jugendliche lukrieren können, die dann auch in den Sprung ins Nationalteam, ja, auf den Sprung stehen sozusagen.
Ja, sehr fein, sehr fein. Und heute musst du noch wohin fahren?
Genau. Ja, ich habe heute die Ehre nach Linz zum Fahren zur Verleihung des Landessport-Ehrenzeichens. Nicht für mich, also ich krieg's nicht, aber wir haben einige oberösterreichische Schützinnen und Schützen, die da nominiert sind. Das hätten sie eigentlich schon voriges Jahr kriegen sollen, nur voriges Jahr ist das irgendwie ein bisschen schief gegangen. Deswegen wird das eben heuer quasi nachgereicht. Da geht es um einen Weltmeistertitel, was wir in 3D, bei der 3D-Weltmeisterschaft vor 2 Jahren geschafft haben. Das war ein Einzeltitel und ein Mannschaftstitel.
Ja, super. Das heißt, der ÖBSV, oder ist das jetzt vom ÖBSV aus eine Ehrung oder ist das vom Land Österreich? Das ist
vom Land Oberösterreich.
Ah, vom Land Oberösterreich. Vom Land Oberösterreich,
genau. Ehrung.
Okay. Also mir ist gerade gewundert, dass der ÖBSV ja eigentlich nicht so wirklich in den 3D-Bereich geht.
Doch, da muss ich widersprechen.
Bitte.
Es ist uns durchaus bewusst, dass 3D die größte Masse ist in dem Sinn. Ja. Also die größte Masse an Schützinnen und Schützen haben wir im 3D-Bereich, ganz klar, weil das ist das, was die Leute am Wochenende machen, gehen wir 3D-Parcours, gehen wir 3D-Schießen. Familiengeeignet, ganz klar. Das Dumme ist nur, im 3D verdienen wir kein Geld. Und das ist auch immer eine Frage, was man oft gestellt wird. Ja, woher kriegt der ÖBSV eigentlich seine Knete? Es ist ganz einfach. Wir kriegen das Geld von der Bundessportförderungsorganisation, das ist Sport Austria, für den olympischen Bereich und für sonst nichts. Das heißt, jeder Weltmeister, Europameistertitel in einer anderen Disziplin als Olympic Recurve 70 Meter zählt nichts. Das ist eine schöne Prestigesache, aber leider kriegen wir dafür keine Förderung. Also wir kriegen für das vielleicht eine Einzelförderung für den Schützen, die man dann aber auch für den Schützen entsprechend hergeben muss natürlich. Aber so als Verband in dem Sinn kriegen wir für das gar nichts.
Das heißt, wenn sich jetzt Österreich auch im Breitensport international positionieren kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht da.
Jein, sagen wir mal so, wenn sollte 3D irgendwann einmal olympisch werden, auf jeden Fall. Wir sind 3D eine der führenden 5 Nationen. Aber so wie es ausschaut, kämpfen wir gerade mit Compound, dass der mal olympisch wird. Das ist auch ein bisschen, das wird seit Jahren versucht, dass eben der Compound zu den olympischen Disziplinen kommt. Ist auch heuer noch nicht umgesetzt worden. Ja, möglicherweise für die nächsten Spiele 2028.
Wunderbar. Wenn jetzt irgendwer interessiert ist, sagt, okay, gut, ich habe mir das jetzt angeguckt, wie ist das beste Vorgehen? Wenn er sagt, okay, gut, ich würde es intensivieren, nicht am Wochenende irgendwo in einem Waldemann anders umfahren, sondern vielleicht wie beim Fußballverein das intensiver betreiben. Wie ist da das beste Vorgehen?
Also das beste Vorgehen für Interessierte, die Schießen lernen wollen, ist natürlich, sich einem Verein anzuschließen, wo ein richtiger Unterricht erfolgt. Sprich, wo ich Übungsleiter oder Instruktoren habe, die dort das Schießen lernen. Wir haben also auf der Webseite eine schöne Karte über Google Maps, wo man die aktiven Ausbildner sieht. Und da kann sich im Prinzip jeder seinen Verein oder seinen Ausbildner suchen und mit dem schlicht und einfach Kontakt aufnehmen. Es ist immer wieder geschickt, sich jemanden zu suchen, der einem das beibringt. Das erspart dann nämlich viele, viele Umwege.
Dem kann ich nur ein dickes, fettes, wie sagt man da, richtig stark unterstreichend nicken, beipflichten, weil auf der anderen Seite braucht man natürlich nicht nur irgendwen, der sich auskennt, sondern auch der dann mit tut die ganze Zeit, weil
so ist es.
Das wird beim Fitnessstudio nach dem dritten interessiert zu nehmen, wenn keiner da ist.
Dann brauchst du einen Motivator, so ist es.
Ich sage auf alle Fälle danke, dass du die Zeit genommen hast.
Bitte gerne.
Und bin schon gespannt, wie es weitergeht mit Österreich im Punktsport, weil, wie wir schon gesagt haben, wenn Österreich sehr erfolgreich ist, vielleicht gibt es ja dann international andere Anerkennung, wo es das
ganz bedeutet. Ganz genau, ganz genau.
Schauen danke dir.
Danke.